Und das ist das Fatale für uns Hundebesitzer heute, dass eben schon in dem Moment, wo ein Reiz vom Hund angenommen wird, eine Hormonausschüttung stattfindet, die den Hund hochgradig glücklich macht, total schmerzunempfindlich, ausdauernd und auch noch hochgradig lustempfindend.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Ja, wir haben vor ganz vielen Folgen schon mal eine Folge zum Thema Jagdverhalten aufgenommen. Der Ton war allerdings geht so und über jagende Hunde kann man im Kontext Hundeerziehung ja fast nicht oft genug sprechen. Deswegen haben wir das nochmal aufgeteilt und in dieser Folge spreche ich mit Christiane Jung über Jagdverhalten und wie es bei verschiedenen Hunden und auch so mit verschiedener Beute aussehen kann. Und jetzt freue ich mich auf das Interview. Hallo Christiane, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jona, schön, dass du mich haben willst. Sehr gerne.
Wir sprechen heute in der Folge über Jagdverhalten. Wir wollen das ein bisschen genauer verstehen. Ich würde gern erstmal von dir wissen, wie ist es mit dieser Funktionskreissache? Was sind diese Funktionskreise und wo gehört Jagdverhalten da rein?
Also Funktionskreise sind von Verhaltensbiologen eben quasi erstellte Kataloge, wo Verhaltensweisen bestimmten Gruppen zugeordnet werden. Und das Jagdverhalten wird eindeutig dem stoffwechselbedingten Verhalten zugeordnet. Das kann man einmal so klar festhalten.
Das heißt, was gibt es da noch so für Funktionskreise? Wo wird es nicht zugeordnet?
Auf keinen Fall zum Sozialverhalten zum Beispiel, was eben auch ein sehr großer Teil ist. Und da hat das Jagdverhalten aber nichts mit zu tun. Jagdverhalten, das eben dem stoffwechselbedingten Verhalten oder den Verhaltensweisen zugeordnet ist, dient rein dem Nahrungserwerb, also rein dem Erhalt des Organismus. Kommunikation dient auch dem Erhalt des Organismus, aber eben und ist zum Beispiel das Kommunikationsverhalten dem Sozialverhalten zugeordnet. Das sind aber zwei völlig voneinander getrennte Funktionskreise.
Und der Funktionskreis stoffwechselbedingtes Verhalten jetzt nochmal so für in einfacher Sprache übersetzt. Was passiert da so? Was gehört da so dazu neben Jagen?
Also das Jagen ermöglicht ja erst nur die Nahrungsaufnahme. Mhm. Dann eben auch die Verdauung, dann auch das Trinken, das Stoffwechselbedingte. Alles, was eben zum Stoffwechsel dazugehört. Und weil es nicht nur das Fressen ist, sondern eben auch das vorher, das Jagen und Töten zum Fressen, so wie es eben beim Wolf nötig war oder vorgekommen ist. Und dann erst später auch das Verdauen, das Defekieren, also das Wiederausscheiden, das gehört alles zum stoffwechselbedingten Verhalten.
Ich würde mir gern mit dir einmal angucken, wie das ist mit den Verhaltensketten beim Jagen. Jagen ist ja nicht einfach. Was ist denn dann eigentlich das Jagdverhalten?
Also das Jagdverhalten, manche sprechen ja auch vom Jagdtrieb oder ne, so, überhaupt der Idee, dass es einem Trieb zugrunde liegt, da spricht die Wissenschaft heute nicht mehr von. Das ist veraltet, diese Ansicht. Es geht um Motivation an der Stelle. Und das Jagdverhalten selbst ist eine ganze Kette von einzelnen Verhaltensweisen, die abgeguckt wurde so vom Wolf der nordischen Halbkugel, wo man feststellen konnte, dass dazu erstmal eine Appetenz oder eben eine Erwartungshaltung gehört und dann läuft diese Kette der einzelnen Verhaltensweisen, die man dann als Kettenglieder bezeichnen könnte, immer gleich ab. Und das ist Orten, Fixieren, Hetzen, Packen, Töten, Wegtragen, Fressen. Zum Orten fixieren, da kann man noch anpirschen, so ein bisschen mit vor das Hetzen setzen. Aber im Prinzip ist es immer das Orten, Fixieren, Hetzen, Packen, Töten, Wegtragen, Fressen. Und das läuft beim Wolf auch immer in der Reihenfolge und auch sehr gemäßigt und sehr kontrolliert ab. Da gibt es dann Spezialisten, wenn die Wölfe zusammengejagt haben. Der eine, der besser packen konnte, die Truppe, die gut hetzen konnte, weil die ja fast immer in Jagdgemeinschaften gejagt haben. Und das sieht jetzt dann eben heute bei unseren Haushunden ein bisschen anders aus.
Wir gehen ja jetzt aber von einem Wolf aus, der ein größeres Beutetier jagt.
Mhm, genau.
Aber Wölfe sind ja total die alles mögliche Fresser, genauso wie unsere Haushunde. Das ist ja irgendwie das Ding mit den Menschen und den Wölfen gewesen, dass sie sich auch so gut aufeinander anpassen konnten, weil sie so Generalisten sind, was die Nahrungsaufnahme.
Omnivoren sozusagen.
Das heißt, es wurden ja auch zum Beispiel schon Wölfe beobachtet, die Fische gejagt haben. Oder es gibt Wölfe, die ernähren sich ganz viel nur, vor allem wenn da kein Fuchs in der Nähe ist, oder so von kleinen Mäusis oder irgendwie so kleineren Zeugs.
Fressen auch
oder
Bären.
Von Hasen.
Ja.
Ja, oder also Bären, die Pflanze jetzt.
Ja, genau, also nicht Bären, sondern Bären.
Genau.
Ja, klar.
Wie ist es denn da? Weil bei so einem, wenn man jetzt so ein Mäuschen nimmt, wie ist es da mit der Jagdkette? Das sieht ja dann anders aus, das Jagdverhalten.
Ja, genau, das sieht dann ganz anders aus. Da wird dann, entweder das sieht man mehr bei Füchsen eigentlich, die eben tatsächlich die kleineren Beutetiere jagen. Diesen
oder bei Bodengos.
Oder bei Bodengos, ja, richtig, die können das auch. Diesen Mäuselsprung, ne, dass die Maus eben in der Erde quasi einmal rausgesprengt wird, quasi.
So mit allen Vieren so ein
genau, die springen
und dann so
in
nach vorne, so das, vielleicht kennt ihr dieses Bild auch, wie so Hunde am Mäuseloch sitzen und dann diesen Fupp, diesen kleinen Mäusehops machen.
Ja
den
genau.
Mäusesprung.
Ganz genau. Also so sieht das dann aus. Das können die auch, aber in erster Linie dadurch, dass eben diese Verhaltenskette von den Wölfen der nordischen Halbkugel abgeguckt wurde, waren es eben die größeren Beutetiere, die durch Hetzen gejagt wurden. Wenn du jetzt zum Beispiel mal einen Terrier nimmst, der hetzt ja nicht. Ne? Da kann man ja auch sagen, was ist denn da mit dieser ganzen Kette passiert? Weil ein Terrier geht ja auch sofort auf seine Beute drauf und tötet. Also packt
aber
und
vorher
tötet.
Rennt er. Also er muss ja hinterher rennen. Das ist ja Hetzen,
Nö.
Oder?
Nein, ein Terrier nicht. Terrier geht in den Bau rein. Die wurden früher bei der Fuchsjagd in der Satteltasche mitgeführt. Die Foxhounds haben den Fuchs in den Bau gejagt und am Bau wurde der Terrier, der Foxterrier oder welcher Terrier das dann auch immer war, aus der Satteltasche geholt, wurde direkt vor den Bau gesetzt und ist da rein und wusste genau, was er machen muss. Töten. Und hatte keine andere Idee. Also der hat sich die Hormone, die, jetzt sind wir schon sehr weit drin in der Erklärung, wie Jagdverhalten so erfolgreich wird, ist der schon komplett drin im Thema. Der muss nicht erst orten, groß. Der sieht und tötet, sind die sehr schnell. Das eben eher bei solchen Tieren, die, also beim Terrier jetzt eben unter der Erde und ansonsten bei den kleineren Beutetieren, ne, wenn du da so an so Ratten und Mäuse denkst, ja.
Aber wenn wir jetzt so einen Fuchs oder einen Bodengo nehmen, dann gibt es ja schon so eine Appetenz. Also ich habe so einen kleinen Bodengo Portugies zu Hause und wenn ich den aufs Feld gesetzt habe, dann wusste der, da hat es schon mal nach Maus gerochen oder da hat man schon mal eine Maus bekommen. Er hat es nie geschafft, aber so war der Talentierteste. Aber dann, wenn ich dann das nächste Mal wieder dort langlaufe, dann würde der ja schon eine gewisse Appetenz, also diese Erwartungshaltung von da habe ich schon mal was erbeutet haben.
Also auf jeden Fall.
Der Teil der Kette wäre da. Hätten wir dann beim Mäusejagen auch einen Orten fixieren, anpirschen oder wie sieht es da aus?
Also auf jeden Fall auch ein Orten, kein Fixieren, weil das nicht, also jedenfalls nicht, wenn die Maus noch unter der Erde ist oder im Mauseloch ist. Du hast die Erwartungshaltung genauso, die Appetenz, die sich aufbaut. Dann eben das Orten dadurch, dass sie entweder gehört haben oder eben halt auch durch das Riechen. Die riechen dann ja auch richtig in diese Löcher rein, auch bei einem Kaninchenbau, wenn man das mal sieht, wie so ein Hund dann hinterher mit der ganzen Schnauze voller Erde, weil die da so richtig rein blasen. Also ich kann es gar nicht.
Ja,
oder,
die pusten, ne, so, wirklich.
Die pusten
ja,
da richtig,
macht das immer. Der
genau.
Macht immer so richtig laute Pustgeräusche.
Genau. Ja, um dann eben die ganzen Duftstoffe besser aufnehmen zu können. Und das würde man an der Stelle alles noch zum Orten sortieren oder ja dazu kategorisieren. Und dann ist eben sofort das, was da eben kein Hetzen ist, also nicht über das Laufen, sondern direkt ins Packen übergeht.
Also eigentlich Appetenz, dann Suchmäuseln und dann Mäuselsprung.
Genau.
Und dann töten.
Genau. Und auch nicht immer
packen,
Mäuselsprung.
Töten,
genau. Ja. Auch nicht immer Mäuselsprung. Also wenn man auch schon mal gesehen hat, also wir haben hier ja auf dem Land auch sehr viele Mäuse und Ratten, auch Kaninchen. Und da, also meine Hütehündin, die macht dann an der Stelle nicht jedes Mal einen Mäuselsprung, sondern manchmal wartet sie auch nur geduldig. Und dann kommt eine Maus raus oder eben auch eine Ratte und dann packt sie sich die so, ohne Sprung, weil sie die nicht, ne, aus der Erde raus, die ist nicht unterirdisch in dem Moment.
Gibt es noch andere Jagdketten, wenn wir jetzt den Wolf angucken? Oder haben wir da sozusagen nur, ja, also diese zwei? Fällt dir noch irgendeine ein?
Wie meinst du Jagdketten? Also das.
Also wenn wir jetzt so überlegen, ein Wolf jagt einen Fisch oder so, hat man dann da eine andere Kette? Naja, eigentlich ist alles auf diesem Prinzip gegründet, oder?
Eigentlich ist alles auf dem Prinzip gegründet und sie sind dann nur in der Lage, sich ortsgebunden anzupassen, wenn eben das Beutespektrum sich verschiebt an der Stelle, weil es eben dann mehr Fische gibt, die sie fangen. Und da ist es dann ja auch tatsächlich oft mit genauso einem Sprung, allerdings dann an der Stelle wirklich, um auch auf die Beute drauf zu springen. Was man beim Mäusesprung ja auch sieht, die springen ja direkt da drauf. Also manche Maus geht ja davon dann auch schon kaputt direkt oder stirbt eben davon. Das ist ja beim, wenn die fischen, teilweise genauso. Mhm. Das hat aber alles sehr wenig mit den Gepflogenheiten oder den jagdlichen Ambitionen unserer Haushunde hier zu tun. Weil das Einzige, was unsere Haushunde ja hier machen, also sehr, sehr selten, dass sie auch Fische jagen. Mäuse schon eher. Das Buddeln und das, also Mäuse, Kaninchen oder das, was unter der Erde zu vermuten ist, das kommt schon eher vor. Also noch weitere Elemente zusätzlich zur Verhaltenskette jagen, würde ich nicht ergänzen, sondern eher näher erklären. Das zum Beispiel zum Orten gehört auch das Buddeln. Das denkt man immer erst gar nicht, ne? Weil wie kann der Hund die Beute aufspüren, entweder über die Nase oder übers Sichten. Das sind unterschiedliche Disziplinen. Da haben wir Spezialisten unter unseren Haushunden, die extra dafür für unterschiedliche Ortungsweisen gezüchtet wurden. Und das Buddeln ist genauso eine Möglichkeit des Ortens und schon sehr weit fortgeschritten dann an der Stelle. Ersetzt theoretisch bei den anderen oder das bei den anderen Hunden gezeigte Hetzen. Ne, dass wenn man so sieht, dass der Hund, der in der, im Beet plötzlich ganz aufgeregt alles umeinander buddelt, dann macht er das nicht, wie auch viele Hunde im Sommer, weil es da schön kühl ist und sie können sich eine tolle Kuhle in der feuchten Erde scharren, was dann eher dem Komfortverhalten zuzuordnen wäre, ist das sehr zielgerichtet, dieses Buddeln dann an der Stelle und dann oft auch mit diesem, ja, in dieses, was dann gebuddelt wurde, reinblasen. Ne? Um die sieht man dann halt, wie aufgeregt, wie anders sie sich dabei darstellen, als wenn sie sich genüsslich eine Kuhle graben, um sich da schön gekühlt dann womöglich im Sommer niederlassen zu können oder auch ihre Decke zusammenscharren. Ne, das sieht man ja auch oft, dass Hunde, die in ihrem Körbchen sind, dass sie sich das alles so zurecht scharren, was ja dem Buddeln sehr ähnlich ist an der Stelle. Hat an der Stelle nichts mit Jagdverhalten zu tun, aber wenn es dann im Garten an die bestimmten Löcher geht oder ne, so bestimmte Ecken, da ist es eindeutig dem Orten und als Ersatz fürs Hetzen an der Stelle schon zuzuordnen. Ne? Da werden auch eine Menge Hormone ausgeschüttet. Genauso wie beim Packen, ne? Das Packen alleine oder auch das Töten, wie sieht denn das immer aus? Ja, dann springt da so ein Wolf total spektakulär von 3 Meter Entfernung dem Karibu an den Hals und zieht's runter. Und der Terrier, der aber meine Socke gepackt hat und die sich um die Ohren schüttelt, der macht nichts anderes. Der tötet in dem Moment ganz genau. Das können die auch sehr, sehr gut. Das machen die, also ich habe ja jetzt 2 Terrier. Wenn man die mal sieht, wie richtig eindrucksvoll und gründlich die Beißschütteln töten können, da kommt so hier zum Beispiel mein Pastor Mallorquin, der kommt da nicht hinterher. Der kann das nicht so gut. Die Altdeutsche kann das auch sehr gut. Aber die muss nicht so viel schütteln. Die hat so einen bestimmten Knick drauf, dass die weiß, wie man direkt die Beute mit 2, 3 ganz bestimmten Bewegungen totschüttelt. Das ist auch Jagen. Das gehört alles zum stoffwechselbedingten Verhalten, alles zum Nahrungserwerb. Dieses Töten, also Beute zu schütteln, Beute zu vergraben, Beute auszugraben, also ein Beutetier. Ja, und nicht erst nur, wenn man halt den, weiß ich nicht, Pointer beim Anzeigen sieht oder den Ridgeback, wie er über die Wiese fliegt und etwas, das sich schnell bewegt, hinterherläuft. Nicht nur das ist Jagen, sondern auch beim Orten das Schnuppern, was man sehr schwer oft, also gerade als Hundehalterin jetzt vom Kommunikationsverhalten, also vom Sozialverhalten her unterscheiden kann. Wann ist er noch kommunikativ unterwegs und schnuppert er schnuppert, was andere Hunde da hinterlassen haben, und wann ist er auf der Spur eines Beutetiers? Je näher dran oder je konzentrierter die Spur ist, desto deutlicher wird es, aber manchmal ist das Orten auch erst noch sehr nebensächlich. Man muss nur einfach wissen, im Zweifelsfall wird da schon immer gejagt.
Also zusammenfassend kann man sagen, es gibt ganz viele Verhaltensweisen, die dem Jagdverhalten zuzuordnen sind, wo wir es vielleicht nicht direkt sehen, wo es sich lohnt, nochmal genauer hinzugucken, ob es sich gerade um Jagdverhalten handelt.
Besser hätte ich es jetzt nicht zusammenfassen können. Genau so.
Wir wollen uns angucken, wie verschiedene Hunderassen denn jagen. Und lass uns mal so ein paar Kandidaten durchgehen. Diese Kette, die du jetzt so aufgestellt hast, was da bei denen durch die Zucht passiert ist. Fangen
Sehr
wir
gerne.
Mal mit einem Hütehund an. Border, Aussie.
Also beim Border Collie ist es besonders auffällig oder besonders gut zu beobachten, wie der fixiert. Der macht ja nichts mit Lautäußerungen, wenn der hütet, also jagt, sondern der fixiert seine Beute und pirscht sich ganz lautlos, ganz vorsichtig an, mit sehr kontrollierten Bewegungen. Das ist zum Beispiel bei so einem Treiberhund, wenn du dir jetzt einen Cattle Dog oder einen Aussie vorstellst, dann machen die ein mega Getöse dabei, weil die treiben, auch über Lautäußerungen. Das konnte mein Katarula, konnte das auch toll. Also richtig laut die Beute vor sich her treiben oder dann eben dahin treiben, wo meistens dann der Mensch in Kooperation auch stand mit der Flinte. Das ist das, was den Hütehund ausmacht, dass wenn man immer denkt, ach, der, das ist ja so süß, der läuft immer vor und zurück beim Spazierengehen, wir gehen alle zusammen spazieren und das kleinste Kind trödelt immer ein bisschen hinterher und dann läuft er da immer zurück und dann läuft er mal nach vorne zu dem älteren Sohn, der schon ein bisschen schneller gehen kann. Und das findet man dann oftmals eher vielleicht niedlich oder erkennt gar nicht, dass das alles so tatsächlich fast zwanghaft oder es kann eben irgendwann in zwanghaftes Verhalten münden, weil das natürlich der Genetik so nahe ist, dieses Hüten, dieses immer alles beieinander halten und um alles herumlaufen. Da sollte man dann rechtzeitig erkennen, huch, es jagt gerade, weil es hütet. Das Hüten ist ja rein aus diesem Jagdverhalten, aus dieser Kette herausgenommen worden und immer stärker in der Zucht selektiert worden auf die Hunde, die es dann immer, immer besser konnten, weil sie das ursprünglich für die Arbeit zeigen sollten. Und jetzt hat man halt den Aussie oder den Border Collie als Familienhund und wundert sich, warum der immer 5 Meter vorwegläuft, so der Border Collie zum Beispiel, sich auf den Boden legt, total regungslos und nur noch fixiert und wartet, welche Bewegung als nächstes kommt. Oder vielleicht sogar endlich wieder vom Menschen ein Kieselsteinchen aus Versehen losgetreten wird oder eben gekickt wird oder ein Tannenzapfen oder ähnliches. Das ist Jagen. Und genauso auch beim Aussie, der lustig oder der Appenzeller, der lustig hinter den Kindern hinterherläuft und beim Hinterherlaufen mal so ab und zu in die Haxen beißt, ne, so reinschnappt.
Oder der Corgi.
Corgis können das auch sehr gut. Oh ja, in der Tat. Und das ist zum Treiben. Ne? Die haben so halt das große Vieh, also eher diese kleinen Hunde, die so treiben konnten, das große Vieh vor sich hergetrieben, indem sie so in die Haxen gebissen haben. Und wenn die dann treten oder ausgetreten haben, die Rinder, dann waren die Hunde so klein und auch so schnell und wendig zur Seite springen, dass der Huf drüber weggegangen ist. Ist denen nichts bei passiert. Ja, ist Jagen. Ist alles aus dem Jagdverhalten herausgenommen.
Wie ist es denn bei den Retrievern? Ich habe auf Instagram letztens was zum Thema Jagdhunde gepostet und dann hat jemand drunter kommentiert, irgendwie, ich habe ja einen Retriever, das ist ja kein Jagdhund, oder? Aber du hast ja einen Retriever, das ist ja kein Jagdhund. Wie ist es ja denn? Sind Retriever Jagdhunde? Und was ist da mit deren Kette? Was können die speziell gut? Vielleicht machen wir es an einem Labrador einmal fest.
Genau. Also es sagt ja schon der Name Retrieve, also finden und dann eben bringen. Tragen ist deren Spezialität. Packen, etwas mit dem Fang aufzunehmen und dann durch die Gegend zu tragen. Und
also eigentlich das Letzte, also ziemlich am Ende der Jagdkette.
Genau, vorm Töten.
Rumtragen.
Genau, ja. Vorm Töten. Und das sollen die halt Nur einmal noch mal ganz kurz zu dem Kommentar, das ist doch kein Jagdhund. Und ob, das sind hochspezialisierte, fantastische Jagdhunde da, wo sie, also wenn man noch mal in England eine Chance hat, sich sowas anzugucken, wie die da arbeiten, das ist der Hammer. Also das hat nichts mit den hier teilweise aus den USA dann eben auch so ein bisschen dick gefütterten, behäbigen, aber völlig enthemmten und distanzlosen Vertretern ihrer Rasse zu tun, sondern das sind wirklich hochdisziplinierte, supergeile Arbeitshunde. Jagdhunde. Und dieses, dass die mit ganz weichem Maul die Beute aufnehmen sollen, also sie werden auf die Beute geschickt, nachdem die erschossen oder geschossen wurde, dürfen nicht schütteln, auf gar keinen Fall, weil dann ist ja so
und
eine Ente.
Und nicht knautschen.
Und nicht drauf rumbeißen, ja. Ne? Also knautschen.
Dummy-Arbeit,
oder.
Ja.
Genau. Das ist super wichtig beim Jagen, dass wenn eben der Jäger endlich so eine Ente getroffen hat, mit Schrot ist ja vielleicht auch ein bisschen einfacher, die dann zu treffen, aber wie auch immer, die fällt runter und dann wird der Hund auch ins Wasser geschickt, in eiskaltes Wasser, sonst wohin. Die nehmen die Beute auf und tragen die mit ganz weichem Maul sehr vorsichtig zurück zu ihrem Besitzer und geben sie dort auf Kommando sofort aus, ohne dass die beschädigt wurde. Bis natürlich auf die Schussverletzung. Aber durch das Maul von dem Hund wird das Beutestück nicht verletzt. Und das ist ein 1A Jagdarbeit und dringend nötig, dass dafür so ein Spezialist gefunden wurde, der das alles gar nicht vorher abspulen muss. Das Orten fixieren, Hetzen packen, töten, Orten fixieren, Hetzen, sondern der soll im Gegenteil ganz ruhig abwarten, während geschossen wird und wird dann erst, wenn das geschossene Beutestück liegt, dann wird er erst losgeschickt und bekommt eben nur allein dadurch seine Hormonzufuhr, um tatsächlich durch dieses Tragen sein komplettes Glück zu spüren. Das sieht man ja auch, wenn man schon mal so Retriever-Welpen sieht, wie die in ihre eigene Welt versinken, wenn die irgendwas durch die Gegend schleppen. Das ist auch total niedlich, aber dafür sind sie gemacht. Das sind so die Super-Spezialisten, um das ja zu perfektionieren. Also 1A-Jagdhunde, in der Tat.
Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz an den Anfang der Kette.
Ja, oh ja.
Wir gehen
welcher
zum Beagle.
Hund fällt, wollte ich gerade sagen. Ja, oh, das ist echt gemein für Beagle-Besitzerinnen, weil die verlieren sich halt sofort im Stöbern. Die sind ja nur, ich kannte auch mal einen Beagle, der hieß auch noch Hoover, weil die nur, oder eben Google, was die alle für Namen bekommen, weil sie ja nur auf der
Dyson.
Suche Dyson. Früher, das ist halt deine Generation, früher gab es eine Staubsaugermarke, die hieß Hoover. Die gute Wahl, Hoover hieß das. Allemal ist der Beagle nur mit der Nase am Boden. Das ist für Beagle-Besitzer auch manchmal echt deprimierend oder zumindest ja frustrierend. Die stehen dann in der Hundeschule neben einem Labrador-Besitzer oder neben einem Hütehund-Besitzer, die ihre Leute die ganze Zeit angucken und Rücksprache halten. Ja, und so bei einem Beagle sieht eben auch eine Orientierung an der Leine. Die sieht da ganz anders aus. Da macht man viel mehr Kompromisse und ist schon glücklich, wenn man es geschafft hat, dass der Beagle sich kurzzeitig an seinem Menschen gut orientieren kann, wenn man mit dem ein gutes Radiustraining hinkriegt, weil das sieht, ansonsten siehst du den nicht wieder. Also der ist sofort weg. Der ist einfach weg. Und du stehst da mit deiner Leine und kannst nur gucken, wie du hinterherkommst. Und das ist alles nicht, weil er schusselig ist. Die sehen ja dann manchmal ein wenig unkonzentriert womöglich aus dabei oder zufällig. In Wirklichkeit ist er aber ganz stark determiniert am Orten, an der Stelle stöbern. Deshalb, ja, ein Beagle ist nochmal so was ganz Besonderes. Da denkt man immer, ach, die sind so tolle Familienhunde, die sind mit allem und jedem verträglich, aber das Jagdverhalten ist schon echt sehr stark ausgeprägt und da muss man ganz früh ganz viel dran arbeiten, dass man viel Beziehungsarbeit, viel ja, Teamwork unterstützt, sodass der Beagle nicht ganz so schnell in seiner eigenen Welt ist.
Beziehungsweise, dass man reinkommt in seine Welt,
ja, genau.
Deswegen Beziehungsarbeit, ne? Weil Jagen ist ja nicht Sozialverhalten, aber das Reinkommen ins Jagdverhalten, da werden wir aber auch noch mal eine Folge zur Erziehung und dem Thema Jagen, die machen wir noch.
Ja.
Das
dringend.
Noch. Dringend, genau. Wo fängt denn die Appetenz an beim Beagle? Wo kann die anfangen am frühesten?
Also beim Beagle könnte ich mir vorstellen, das kommt natürlich immer auf die Gewohnheiten drauf an, aber das fängt an in dem Moment, wo der Mensch in Richtung Garderobe geht.
Ja.
Ne? Oder den Hausschlüssel nimmt. Immer das Signal, das dem Beagle zeigt, jetzt geht's raus.
Ja, und also das ist, wenn die oft aufs Feld gehen, dann.
Genau, ganz
genau. Wenn es jetzt ein Stadtbeagle ist, vielleicht weniger.
Vielleicht weniger, das stimmt, aber heute sind ja in der Stadt, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal richtig in der Innenstadt warst, da sind ja
das deutlich mehr. Das weiß ich auch nicht, Ratten. Christian.
Das weiß ich ja auch nicht. Oh Gott. Ja, du wolltest das Kind. Jetzt ist es da. Jetzt.
Und das und ist ja auch die Hunde.
So. Ja.
Und die,
das ist ja auch gut
Hunde, so. Allerdings die nicht hast du mit in die Stadt geht.
Ja. Aber in der Stadt hast du so viele Gerüche von Ratten, von auch Katzen. Also da ist die
stimmt,
Jagd
ja
genauso gut möglich. Gerade wenn du dann noch irgendwo, was weiß ich, wie in Eimsbüttel irgendwie Kanäle, Flete hast, also in Hamburg jetzt in der Stadt, dann sind da wirklich Ratten, Kaninchen jede Menge. Da, also das ist für den Beagle genauso schwer, dem zu widerstehen wie auf dem Land oder ähnlich, sagen wir. Ja.
Und hier an der Stelle ist nochmal zu betonen, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Beagle, Labor-Beagle, der ohne Leine ganz toll laufen kann, der schön ansprechbar ist. Es gibt bestimmt irgendwo auf der Welt auch einen Retriever, der nicht gerne Sachen trägt.
Auf jeden Fall, ja, das muss man immer sagen, natürlich. Wir behandeln hier ja hauptsächlich so das Gros oder eben die pauschale Menge und nicht die Ausnahmen. Die gibt es aber auf jeden Fall immer und überall, natürlich.
Terrier hast du schon angesprochen.
Ja, stimmt. Ja, Terrier sind ja echt so richtige Spezialisten, die so aus dem Stand in der Lage sind, ihren Teil des stoffwechselbedingten Verhaltens, also ihren Teil des Jagdverhaltens zu vollführen, das Packen und Töten. Also das können die aus dem Stand. Das ist eben an der Stelle, beim Terrier nur möglich, weil er ein leicht anderes Verhältnis zur Beute entwickeln kann, als eben der Wolf, der seine Kette so schön emotionslos, so ohne jede soziale Komponente abfiedeln kann. Der Terrier, der eben in dem Moment, wo er in den Bau geschickt wird und an einem so hochgradig wehrhaften Tier wie einem Dachs womöglich gegenübersteht, der muss einfach wissen, dass das in dem Moment nur drauf und töten das Mittel der Wahl sein kann und nicht erst umzingeln oder sich die richtige Angriffsstelle zu suchen, sondern sehen, töten. Sehen und drauf. Wenn man sich mal vorstellt, wie so ein kleiner Jagdterrier, ein deutscher Jagdterrier, wie die auf Wildschweine, die sind 100-mal größer als diese kleinen Terrier. Und der geht da immer wieder drauf, egal was er selbst für Verletzungen ohne Rücksicht auf das eigene Wohl, auf das eigene Leben an der Stelle, was beim Jagen sowieso passiert aufgrund der Hormonlage, aber beim Terrier eben nochmal so richtig extrem gezeigt wird, was da mit Töten gemeint ist.
Wir haben ja jetzt immer gesagt, Jagdverhalten ist stoffwechselbedingtes Verhalten.
Mhm.
Beim Terrier, da gibt es ja aber noch so ein bisschen Ausnahme bei dem, oder?
Ja, damit er eben überhaupt so aggressiv auch gegen die Beute agieren kann, braucht es diese Komponente des Sozialverhaltens, nämlich das Aggressionsverhalten.
Deshalb das heißt, da haben wir so voll das komische Mischmasch.
Ja,
also
ja,
eigentlich das, was wir beim Wolf so gar nicht haben,
dass
es so richtig geklärt ist zwischen Jagdverhalten und Sozialverhalten, ist der Terrier jetzt einfach so ein Mischverhalten, was er da zeigt.
Ganz genau, ganz genau. Weil es eben für die Art, wie er jagt oder jagen sollte, dringend nötig ist. Der kann nicht erst Anlauf nehmen über Hetzen oder über Fixieren lange, sondern sehen, zack, drauf. Der hat keine Vorlaufzeit an der Stelle.
Trotzdem ist es ja so, dass wenn wir jetzt über den Border Collie, der besonders gut fixiert, und den Terrier, der besonders gut im Packen und Töten ist, sprechen, dass wir da zwei Hundetypen haben, die wahnsinnig doll auf das Hetzen von Bällen oder Kuscheltieren oder was, Frisbees, was auch immer da geworfen wird, abgehen. Das heißt, das Hetzen ist da ja trotzdem irgendwie ein großes Ding. Wie passt das denn jetzt zusammen?
Also beim Border Collie auf jeden Fall, weil es tatsächlich das Hetzen ja auch im Fixieren und Hetzen mit drin hat. Das heißt, der kann das auch so. Der läuft ja große Strecken, um eben seine Beute oder eben sein Arbeitsmaterial an der Stelle einzukreisen. Beim Terrier ist es so, dass der, wenn in dem Moment braucht er nicht das Hetzen zum Anlaufen, sondern er sieht das Objekt und jetzt, egal was mit dem Objekt passiert, bleibt er da dran. Und das kann dann eben auch sein, dass wenn man einen Ball wirft, und das ist gerade, also ne, wer kennt nicht dieses Bild von diesen, Jack Russell waren es dann meist, ne, die so durch einen Park gefetzt sind, hinter einem geworfenen Ball hinterher, die da besonders affin dafür sind, dass sie eben immer noch in diesem Packenwahn sind und deshalb auch einen Kilometer hinterher rennen können. Sie brauchen das Hetzen an der Stelle nicht, um noch mehr Hormone auszuschütten. Es hilft aber. Ja, also du kannst ja auch, wenn du jetzt so diese Zergelstricke gibt es ja ganz viel. Und gerade mit Terriern ist das ja, geht das ja unfassbar schnell, dass die da super steil drauf. Ja, ganz
ja,
genau.
Ja, voll. Ja.
Und das bewegt sich dann ja auch schnell. Und wenn man sich vorstellt, dass die so ein Rattennest zum Beispiel aufsprengen, dann flitzen die Ratten ja in alle Richtungen. Und ein Terrier schafft das in der Zeit, bevor die weg sind, mindestens 50 oder 60% von denen zur Strecke zu bringen. Und deshalb check, check, diese schnell.
Check.
Ja. Mhm. Das ist nicht schön, aber diese schnellen Bewegungen, die fachen sein, ja, also beinahe als ob der das noch so als Provokation findet, um dann.
Ja, Terrier ist ja auch so die viele Sachen eher so auf der Beziehungsebene persönlich genau. Nehmen, als ganz ob genau. Ein persönliches Thema mit dem Beutetier.
Ja, genau. Hat. Ganz genau. Ja, ja, so könnte man es subsumieren. Und deshalb sind die halt für alles, was sich schnell bewegt, besonders affin. Mhm.
Wie ist es denn jetzt bei so einem Mali? Also wenn man jetzt an so einen belgischen Schäferhund denkt, dann denkt man ja überhaupt nicht an, ein Jäger nimmt den mit auf die Jagd.
Nee.
Aber zeigen die auch Jagdverhalten? Also sind ja jetzt keine Hütehunde im Sinne wie der Border Collie?
Nee, also wenn man das beim Malinois verorten wollte, wo das ursprünglich herkommt, dann war der Malinois ja gemacht, um die Herde, die sich bewegte, quasi als lebendiger Zaun zu begleiten. Sogenannter Furchenläufer, die mal vor, zurück, immer neben der Herde herlaufen.
Also alle Schäferhunde grundsätzlich.
Ja, 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 quasi. Ne, das war deren Aufgabe. Und beim belgischen Schäferhund, also beim Mali, ist es tatsächlich so, dass man das auch sehr schnell sehen kann, wie dieses Verhalten wieder ausgelöst werden kann, wenn die mal so hinter einem Zaun eingesperrt oder überhaupt irgendwo ja warten sollen, dass die ganz schnell so regelrechte Stereotypien, könnte man beinahe sagen, entwickeln, dass die mal rechts,
wie so ein
links, rechts.
Tiger wie so, in genau. So einem Zirkuswagen
genau.
Früher. Ja,
ja, ja. Ja, wie ein Tiger im Käfig, ja genau. Und das ist tatsächlich aus diesem ursprünglichen Hüteverhalten heraus jetzt so sichtbar. Warum sie sich aber jetzt nicht mehr zum Hüten eignen, sondern eher für hauptsächlich Hundesport, also Schutzhundsport genutzt werden, ist, weil sie ja beim Hüten abgelöst wurden aufgrund dieser nicht mehr nötigen Weidewechselstrategie. Also es braucht keine lebendigen Zäune mehr, sondern es braucht jetzt auf großen Weiden wie in Australien oder wie in Irland Hunde, die die Herde einkreisen, Border Collies, die dann wieder zurückführen in den Stall oder eben dahin, wo sie hingebracht werden sollen. Und nicht mehr, weil der Schäfer mit seiner Herde von einer Weide auf die andere gehen muss und dabei die Herde zusammengehalten wird.
Und warum sind die so krass im Packen? Also jetzt, wenn man jetzt so an Schutzhundesport denkt, dann sollen die ja immer da rein richtig packen. Oder auch Polizeihunde. Das ist ja dann irgendwie. Warum machen die denn jetzt den Terrier, die Malis?
Ja, oder eben auch den Retriever. Ja, weil sie das natürlich auch können. Das wurde dann über diese Arbeit sehr in den Vordergrund.
Das heißt, es kam daher, dass die auch so hinten reinzwicken sollten ursprünglich? Wie?
Nee, das sollten sie eigentlich nicht.
Ach so,
beim ja. Nebenherlaufen. Ne? Also beim Auf gar keinen Fall. Natürlich können sie es ja aber auch. Und das wird eben deshalb, wenn du jetzt, es gibt Herderzüchter zum Beispiel, also jetzt nicht den Mali, sondern den Hollandser Herder. Das wird bei allen Hunden, die im Schutzhundsport geführt werden, passieren, dass da auch der Züchter schon mit der Beißwurst das Packen fördert. Muss man wissen, ob man das braucht. Ja, da macht Michael ja dann auch mit Sicherheit oder gibt es ja mit größter Wahrscheinlichkeit auch dann eine Folge zu Aggressions- und Beutefangverhalten vermischt mit unguten Konsequenzen.
Ja, könnte
Konsequenzen.
Man angehen. Ja,
oder?
Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Idee.
Ja. Also Mali deshalb besser, weil die auch so gut, Schäferhunde ja überhaupt, so gut im Zusammenspiel oder im Auftragswesen für den Mensch funktionieren, wurden sie dann eben auch benutzt für diese ganze Polizeiarbeit oder für alles, was eben nötig ist, um Verfolger zu stellen und zu verbellen und auch zu packen und zu halten. Das können die alles.
Vorsteher, was machen die denn in der Kette? Wo ist denn das Vorstehen? Der Kette.
Also das Vorstehen ist tatsächlich auch, oder was die können, ist eben das Orten auf jeden Fall. Die fixieren auch oder nehmen eben auf und die hetzen dann nicht immer. Also das könnten sie oder die Beute aufspüren. Das sind nur nicht immer Sichtjäger, sondern mehr auf die Nase, auf das Stöbern der Beute auf der Spur tatsächlich. Und die zeigen dann in dem Moment an, fixieren in dem Moment, wo sie die Beute gefunden haben, indem sie ja bei den typischen Vorstehern, also bei unseren deutschen Vorstehern, dann eben gezeigt durch das Anheben der einen Pfote, sodass sie richtig die Nase lang strecken in Richtung der ja abgelegten Beute oder eben der Beute, die sich da in ihrem Versteck befindet. Das ist nicht das Hetzen hinter einer fliehenden Beute hinterher, sondern das Aufspüren einer im Dickicht oder wo auch immer sich befindenden Beute.
Hast du da so ein Beispiel? Was ist so der häufigste Vorsteherhund bei dem Training?
Also,
zumindest in Deutschland gewesen?
Dann tatsächlich auch in der Großstadt eher die Wischler oder der Wischler. Die, wie ich aber finde, eben oder eben die bei uns durch die Zucht dann eben als Familienhunde mehr auftauchen, eher gemäßigter auch sind, was das Vorstehen anbelangt. Weniger gemäßigt, was die Energie oder eben auch die mangelnde Frustrationstoleranz anbelangt, ja, überhaupt Bewegungen oder was auch immer aushalten zu können. Das ist da tatsächlich weniger gegeben. Ja, das sind so, finde ich, die häufigsten, die vorkommen. Und da habe ich in der Tat bei den Wischlern in der Hundeschule weniger, also fast nie das Problem gehabt, dass die jagdlich nicht kontrollierbar waren, sondern immer nur, dass sie, also nur ist gut, im Gegenteil, sondern immer, dass sie nicht alltags, nicht lebensfähig fast waren, weil sie so dünnhäutig, so sensibel auf alles, was sich bewegt hat, auf alles, was Geräusch oder was auch immer für Impulse gegeben hat, angesprungen sind. Keine Ruhe halten konnten, ganz furchtbar nervös und sofort auf jeden Reiz reagierend, egal was für sie gemeint war oder was sie betrifft oder was auch und was auch nicht.
Also das wäre so der Extremfall des Wischlers.
Ja, genau.
Den
und
gibt,
sonst,
ja.
Den gibt es auf jeden Fall. Und sonst kenne ich eher früher noch aus vom Dorf. Hatte jeder Bauer, der war auch gleichzeitig Jäger und hatte immer einen Drahter oder einen Kurzer hinten im Zwinger. Das waren da die häufigsten Jagdhunde. Und heute, finde ich, sieht man auch öfter den großen Münsterländer auch als Familienhund oft. Und weniger zum Beispiel, jedenfalls bei uns im Norden, ein Deutsch-Langhaar jetzt als Familienhund, sondern die sind dann wirklich in der Jagd eingesetzt. Und über Weimaraner haben wir ja auch schon gesprochen. Also, dass man da eben, das ist ja so der auch Vorsteher, der das gut kann und der auch noch viele andere Sachen gut kann, der aber halt auch besonders hübsch aussieht und das ist dem ja auch eine Zeit lang echt zum Verhängnis geworden. Sieht man aber mittlerweile weniger. Gibt ja jetzt silberne Labradore. Auch schon nicht mehr so häufig, weil jetzt gibt's ja Fox Reds.
Okay.
Ja.
Wie ist es denn beim Setter?
Setter ist ja auch ein Vorstehhund, also ein Vorsteher eben von der Insel. Nicht deutsche Vorsteher oder auch ungarische oder wie sie, der Pointer ursprünglich ist ja auch eine englische Erfindung. Aber der Setter, wenn man sich jetzt so einen richtig schönen roten Setter vorstellt, so einen Irish Setter, der ist in dem Moment, ist der angeschaltet oder ist der im Glück, wenn er nur eine große Fläche sieht, eine große, weite Fläche, eine Wiese? Dann geht bei dem, was wir eben vorhin gar nicht weiter im Detail besprochen haben, was die Jagdverhaltenskette eben so besonders macht, dass eben in dem Moment, wo sie initiiert wird, dass dort eine Hormonausschüttung stattfindet. Weil es eben einfach nicht gereicht hat, dass für diese Jagdverhaltenskette am Ende eine Belohnung erfolgte. Verhalten, das sich nicht lohnt, das wird weniger gezeigt. Und jetzt weiß man, wie oft ein Wolf losrennen muss, um einen Karibu zu packen. Was weiß ich, 10-mal ist er durch den tiefen Schnee gehetzt und hat es nicht bekommen. Der hätte ja gesagt, lasse ich das jetzt, höre ich auf damit. Verhalten lohnt sich nicht, ich stelle das ein. Wir hätten heute keine Hunde. Daher hat eben die Natur gesagt, aha, die Belohnung ganz am Ende, die macht es nicht aus, sondern ich brauche die Belohnung überhaupt am Anfang, um eben diese Verhaltenskette überhaupt initiieren zu können. Und das ist das Fatale für uns Hundebesitzer heute, dass eben schon in dem Moment, wo ein Reiz vom Hund angenommen wird, eine Hormonausschüttung stattfindet, die den Hund hochgradig glücklich macht, total schmerzunempfindlich, ausdauernd und auch noch hochgradig lustempfindend. Wenn man das mal bei so einem Ball verrückten Hund gesehen hat, wie die Augen aussehen, dann spätestens weiß man genau, wovon wir hier sprechen. Und beim Setter geht...
Mehrere Hormone sind beteiligt, aber was euch bestimmt was sagt, ist Dopamin. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte dabei.
Ja.
Weiß ich nicht, Adrenalin, Noradrenalin.
Ja.
Diese Botenstoffe,
körpereigene Opiate, genau. Also das ist richtig.
Stimmt. Auch dass man dann nicht Schmerzen spürt, das machen
genau.
Die Opiate. Ja.
Ganz genau. Was erklärt, warum dieser kleine Jagdterrier immer wieder auf so ein Wildschwein draufgeht, das ihn schon längst verletzt hat, ganz schlimm. Spüren die in dem Moment gar nicht. Und beim Setter wird eben diese Hormonausschüttung schon initiiert in dem Moment, wo der einfach eine riesige Fläche sieht. Der kommt auf so eine abgemähte Koppel und bing, ist in dem Moment im Glück. Ne, da hat schon die der Kick stattgefunden und er ist fort von dieser Welt quasi. Ja,
das
gar
heißt,
nicht so lustig.
Da fangen wir nicht an mit der Leinführigkeit mit dem Setter auf der freien Wiese, sondern dann lieber im Wald.
Ja, genau. Oder auch
oder
mal
auf dem
im Gewerbe. Genau, im Gewerbegebiet. Ja, auf jeden Fall. Also da, wo man einfach überschaubare Räume hat und nicht da, wo es diese großen, weiten Flächen. So auf dem Fußballplatz den Setter laufen lassen, weil man denkt, oh, dann hat er mal ein bisschen mehr Platz. Das ist eine schöne Sache, aber er macht da nichts anderes als zu jagen.
Eine letzte Frage habe ich noch an dich.
Na?
Und zwar, warum ist es denn so wichtig, Jagdverhalten zu verstehen und diese Jagdkette zu verstehen, wenn man einen Hund zu Hause hat?
Das ist eine gute Frage, warum das so wichtig ist. Weil Jagdverhalten tatsächlich so schwer zu kontrollieren ist. Es ist ein selbstbelohnendes Verhalten. Also es belohnt sich nur durch das Ausführen, nur durch das Wahrnehmen eines Reizes. Und schon ist der Hund schwerer in der Lage, sich an seinem Menschen zu orientieren. Und im schlimmsten Fall kann Jagdverhalten dann, wenn es zu oft ausgeübt wurde und der Hund quasi süchtig nach diesen Hormonen ist, dazu führen, dass sich sein Beutespektrum verschiebt. Dass plötzlich Bewegungsreize angenommen werden, wie kleine Kinder auf Puckirädern, wie Autoreifen, die sich drehen, wie überhaupt Jogger, Radfahrer etc. Alles das, was sich bewegt, wird plötzlich dankend angenommen, weil all das dazu führt, dass diese so wichtige Hormonausschüttung stattfindet. Und deshalb ist das so wahnsinnig wichtig, dass man das als Hundehalterin weiß, dass der jetzt nicht dem Jogger hinterherläuft, weil der hat nach Wurst gerochen oder wir haben einen Freund, der sieht ähnlich aus oder was auch immer, sondern in dem Moment wird gejagt. Und das ist eben nicht witzig, wenn ein Hund dann womöglich sogar noch weitergeht und auch zupackt, was ja leider Gottes schon viel zu oft passiert ist, weil eben nicht einfach die Kenntnis darüber vorlag, dass das dem Jagdverhalten zugeordnet sein sollte und deshalb zu unterbinden ist an der Stelle.
Mhm.
Macht das Sinn? Also ist das deine Frage beantwortet oder? Okay.
Ja, Wir haben ja jetzt in der Folge ganz viele Verhaltensweisen aufgedeckt, die Jagdverhalten sind, die vielleicht der ein oder andere noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass es Jagdverhalten ist. Wenn wir jetzt übers Buddeln reden, übers irgendwo hinterherrennen, übers Totschütteln vom Kuscheltier, übers Wegtragen, wenn man einen Kauartikel bekommen hat, was darf man denn dem Hund zugestehen an Jagdverhalten im Alltag von diesen Verhaltensweisen, die wir jetzt aufgezählt haben?
Also leider gibt es da wie immer keine pauschale Antwort. Ich muss mir ja immer angucken, was macht das denn mit meinem Hund, wenn er diese Verhaltensweise ausführen kann. Und wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der gerne hetzt und auch packen kann und tötet und der auch mal ab und zu an einem Mäuseloch steht und mäuselt oder buddelt, dann würde ich dem zum Beispiel das Buddeln womöglich zugestehen. Dann dürfte der bei mir buddeln und den Rest aber nicht. Wenn ich einen Vorsteher habe, der in dem Moment aufhört mit der Verhaltenskette jagen, wo er eben vorsteht und dann abrufbar ist und ja nicht ins Hetzen und irgendwas weiter gerät, kann ich mir auch überlegen, kann ich das nicht vielleicht im Alltag besser gebrauchen, dass er zumindest anzeigt und dann kann ich sagen, so komm her. Das muss man sich tatsächlich von Fall zu Fall angucken, weil es mir auch immer passieren kann, dass auch das, was ich jetzt so wenig nur noch übrig lasse, dass das schon zu viel ist. Allerdings kann ich auch nicht alles Normalverhalten und Jagdverhalten gehört unbedingt zum Normalverhalten von Hunden, stoffwechselbedingt, kann ich auch nicht alles wegnehmen. Also wenn mein Terrier hier was erbeutet hat und sich das um die Ohren haut und schüttelt, dann lasse ich den das machen. Also der darf totschütteln. Irgendeine Socke.
Deiner oder jetzt speziell.
Meine. Ne? Der darf das und der macht da Geräusche bei, da denkst du, im Hintergrund läuft The Walking Dead. Also das ist unglaublich, was der da alles reinlegt. Der ist aber abrufbar. In dem Moment, wo der draußen irgendwas sieht, guckt der mich an und ich sage, nee, bleib mal hier und alles ist gut. Das meine ich mit, das kann man nicht pauschal beantworten, sondern das muss man wirklich individuell betrachten. Immer erst dann, wenn ich sehe, es hat keine negativen Auswirkungen auf das Folgeverhalten, auf den Alltag meines Hundes, dann kann ich bestimmte Dinge womöglich auch zugestehen. Darf den Retriever während des Spaziergangs die ganze Zeit seine Leine tragen lassen und der ist glücklich. Und der macht keinen Blödsinn, ne, der räumt nicht irgendwelche Mülleimer aus oder alles, was sonst auch noch zum Stoffwechselbedingten, was die ja auch sehr gut können, Verhalten gehört, wäre eine Win-Win-Situation. Aber ich muss eben sehen, führt das dazu, dass er jetzt vermehrt alles aufnimmt und alles trägt, was nicht nied- und nagelfest ist? Oder ist es an bestimmte Rituale, an bestimmte Starts und Stops gekoppelt? Und
dann zum Beispiel in der Dummy-Arbeit.
Zum Beispiel in der Dummy-Arbeit, ganz genau. Oder eben, wenn es andere schön vom sonstigen Alltag abgekoppelte Einheiten sind, wo ich sagen kann, guck mal, jetzt darfst du das machen, wozu du eigentlich gemacht bist. Alles gemäßigt, alles kontrolliert mit Start und Stopp.
Mhm. Okay. Das Einzige, was wir nicht empfehlen, Frisbees schmeißen und also für die Hunde, die es richtig geil finden und Bälle schmeißen und so weiter. Das haben wir ja schon in diversen Folgen gesagt.
Ja. Also nicht nur, weil es Gift ist für den ganzen Gebäudeapparat und für alle Gelenke, Sehnen, Bänder, sondern weil es eben tatsächlich nur jagdlich fördert. Bei den Hunden, mit denen es Spaß macht.
Und weil es ist ja eine Lernerfahrung jedes Mal und es ist einfach da erfahrungsgemäß wesentlich schwerer ist, mit Ritualen in Bahnen zu lenken, als jetzt zum Beispiel beim Apportieren. Richtig. Das ist einfach eine andere Geschichte, wenn der immer wieder das Hetzen lernt, der Richtig. Hund, da geht es einfach viel leichter auf andere Objekte über, als jetzt in der Dummy-Arbeit gezielt mit diesen Dummies und so weiter. Da gibt's mehr Klarheit. Und das ist auch irgendwie in der Praxis zeigt es sich halt so, dass da Richtig. Weniger Themen auftauchen und man deswegen machen kann. Falls jetzt ihr euch diese Frage gestellt habt, warum bei dem einen sagt ihr Juhu, Dummy-Arbeit und beim Bälle schmeißen, da könnte man ja auch Rituale einführen. Warum da eher nicht?
Sehr richtig. Das eine ist eben wirklich der Bewegungsreiz, ne? diesem wegfliegenden Ball hinterher zu brettern. Und das gibt's ja so in der Dummy-Arbeit nicht. Da fliegt entweder was aus dem Launcher und der Hund sieht's, bleibt aber so lange sitzen, bis er geschickt wird. Also er wird ja dann erst losgeschickt und er kann dort ruhig und kontrolliert warten und nicht bebend und fast nicht mehr ansprechbar, wie das bei einem Balljunkie womöglich der Fall ist.
Oder geht komplett über die Nase, wenn da irgendwas.
Oder geht komplett über die Nase, genau.
Und der sieht gar nichts fliegen.
Das genau, ist ja auch, das gibt es ja auch. Ja. Gerade in der, ja, ganz genau.
Ja. Okay, gut. Ja, dann danke, Christiane, dass wir die Folge gemacht haben. Nochmal.
Ja, sehr gerne.
Aufgenommen haben, hören wir uns wieder mit dem Thema Training mit jagenden Hunden.
Ja, genau. Ganz genau, um das Jagdverhalten besser kontrollieren zu können. Sehr richtig. Freue ich mich drauf. Super.
Bis dann.
Danke dir. Tschüss. Jawohl, bis dann.
Das war sie, die Folge zum Thema Jagdverhalten verstehen. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!